Nur ein Spitzenöl kann so eine richtig schöne Konsistenz haben. Und dann ist auch natürlich spannend zu sehen, ja.
Es ist immer das Gleiche.
Ja, man unerfahrene Verkoster.
Ein bisschen Husten, ja. Das ist die Schärfe, das ist eine schöne Schärfe. Von aber der Frische der Oliven kommt das her. Ja.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und heute könnte man sagen, alle Jahre wieder. Denn der jährliche Olivenöltest des Feinschmeckers ist gerade zu Ende gegangen und ich spreche mit einem, der wirklich jedes Öl probiert hat und das macht er schon seit über 20 Jahren. Ich spreche gleich mit meinem Kollegen Kersten Wetenkamp. Er hat gemeinsam mit einer Jury viele hundert Öl verkostet und er erzählt uns, wie man sich danach fühlt, aber vor allem erzählt er uns natürlich, worauf geachtet wird und wie so eine Verkostung abläuft. Und er hat uns die besten drei Olivenöle mitgebracht, die wir gleich verkosten. Das ist keine leichte Aufgabe. Schon bei drei bin ich ein bisschen ins Räuspern gekommen, könnte man sagen. Aber ich habe auch eine Überraschung für ihn mitgebracht, und zwar ein Öl aus dem Supermarkt. Da schauen wir mal, wie das abschneiden wird. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo lieber Kersten, lieber Büronachbar. Herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast.
Dankeschön.
Man kann ja sagen, alle Jahre wieder treffen wir uns an den Mikrofon, um die aktuellen Gewinner des großen Feinschmecker-Olivenöl-Tests vorzustellen.
Genau.
Und da habe ich natürlich direkt die erste Frage. Du machst das schon seit über 20 Jahren.
Ja.
Wie war denn der diesjährige Jahrgang?
Das ist schwierig, den Jahrgang jetzt so in einem zusammenzufassen. Man sieht es aber an den Gewinnern, an der Gewinnerliste, dass da Italien völlig dominiert hat. Und wir haben, erfreuliche Überraschung, viel Kroaten bei den besten Neuen dabei. Das freut mich besonders, weil ich auch dort war und die sich richtig Mühe geben. Und wir sehen wenig Spanier. Wir haben einen einzigen Spanier, der bei den besten Neuen dabei ist. Das zeigt schon, dass die Spanier ein Riesenproblem mit dem Wetter hatten, mit dem Klimawandel. Sie hatten einfach zu viel Regen zur unpassenden Zeit und das wurde uns so erzählt bei der Verkostung. Und dadurch sind die Oliven sozusagen aufgebläht, sind wässrig geworden, kann eine tolle Qualität ergeben. Okay. Also das ist jetzt ziemlich klassisch italienisch dominiert.
Okay, und das war letztes Jahr anders?
Ja.
Da waren die Spanier mit dabei,
genau,
vorne?
Genau, das war viel separater.
Okay, interessant.
Wir haben ja auch manchmal einen Slowenen bei den Besten, einen Franzosen haben wir schon länger nicht mehr dabei gehabt, einen Griechen auch nicht. Die spielen leider nicht ganz so vorne mit in der Top-Qualität, aber hier haben wir in diesem Jahr tatsächlich italienische Dominanz.
Okay, wie viele Öle waren es denn dieses Jahr, die ihr verkostet habt?
Wir haben 500 Öle ungefähr bekommen und auch verkostet, ja. Ja, das ist ja, das wundert dich, aber wir haben ja mal mit 1000 Ölen angefangen, das sind jetzt nicht mehr so viele und
Ja, vielleicht haben es ein paar Hörer schon gehört, ein paar Hörerinnen vielleicht noch nicht, wie das abläuft, wenn hier so Olivenöl verkostet werden. Denn ihr schließt euch ein, kann man sagen.
Ja,
also ihr seid unter euch.
Genau.
Wie viele Juroren seid ihr?
Wir waren jetzt 6 insgesamt, also mit mir. Leider ist ja ein Juror verstorben vor der Verkostung aus Kroatien. Sonst versuche ich immer einen gewissen Länderproporz einzuhalten. Wir haben also einen Juror aus Griechenland. Eine Jurorin aus Spanien, einen aus Italien, Miguel und ich, wir kommen hier aus Hamburg, aber Miguel ist Halbspanier. Und dann noch ein Gast aus Hamburg und dann sind wir irgendwie zu 6, genau, und bilden 3 Gruppen, damit wir das überhaupt schaffen. Und dann probieren wir fast eine Woche lang jeden Tag, so kann man sagen, 50 bis 70 Öle.
Genau, und damit man sich das vielleicht vorstellen kann, wie sowas abläuft, in der Woche davor sind hier dann schon studentische Hilfskräfte, könnte man sagen, die ganzen Flaschen mit Nummerncodes bekleben, weil es ist ja eine Blindverkostung.
Genau.
Ihr seht das, nicht, was ihr auf dem Tisch habt.
Total wichtig. Das ist blind, das ist auch gut so. Wir lassen uns da gar nicht beeinflussen. Wir wissen nicht, welcher Erzeuger das ist, welches Land das ist. Das kann auch jetzt ein Afrikaner sein, theoretisch, ein Marokkaner. Ein Israeli könnte das sein, ein Neuseeländer, ein Japaner. Weiß man alles nicht. Wir probieren wirklich nur die Qualität an sich, sensorisch. Also wir machen jetzt keine chemischen Analysen.
Ja.
Wir probieren nur den Geschmack des Öls mit einer echt kompetenten Jury und dann hinterher ist dann die Überraschung mehr oder weniger groß. Ah, schauen wir mal, was dann. Wir wissen auch nicht am letzten Tag, weiß ich nicht, wer gewonnen hat. Das entschlüsselt sich ja erst in der Woche drauf.
Ja. Dann nimm uns doch mal mit bei der Verkostung, wie sowas abläuft. Also ihr bekommt diese kleinen, transparenten, einmal verwendbaren Schnapsgläser, sage ich mal. Und darauf sind dann schon die Nummern, damit man das zuordnen kann. Die haltet ihr an euren Bögen fest.
Genau.
Damit man das später wieder rückverfolgen kann. Genau, wie läuft das dann ab? Da ist schon das Öl drin, ihr kriegt es serviert.
Wir kriegen das Öl serviert.
Wir schütten es jetzt ein, Kerstin macht es gerade vor.
Ja, ich will es mal zeigen. Also wir haben tatsächlich nur diesen transparenten Becher.
Ja.
Offiziell soll man ja blaue Gläser nehmen, damit man sich gar nicht von der Farbe beeinflussen lässt. Das ist aber jetzt irgendwo auch nicht so wichtig. Dann erwärmt man das so in der Hand, damit das noch ein bisschen mehr die Aromen rauskitzelt. Gedreht in der Hand. Ja, und dann ist ganz wichtig die Nase. Für die Sensorik ist das ja mitentscheidend, also was die Nase alles wahrnehmen kann. Dann schnuppern wir hier so rein. Ja,
tief ins
Glas.
Kannst
du auch mal gerne machen.
Ja, gerne.
Schon mal, vielleicht fällt dir schon ein.
Ist warm auf jeden Fall, das merkt man direkt.
Vielleicht fällt dir schon ein, wonach das duftet.
Grüne Tomate, würde ich sagen. Gras.
Genau, das ist schon nicht schlecht. Aber wichtig ist auch noch zu sagen, wir prüfen bei diesem ersten Nasencheck, ob das fehlerhaft ist. Das ist ja in der Realität draußen ganz wichtig. Bei den klassischen Verkostungen ist das Olivenöl rein und frei von Fehlern, oder nicht?
Ja.
Und die meisten Öle leider, die im Handel sind, sind ja fehlerhaft.
Und das heißt ranzig? Oder?
Ja, das gibt viele verschiedene Fehler. Also 7 sind ungefähr definiert von der EU, kann man sagen. Das Öl kann ranzig sein, fehlerhaft in der Herstellung. Es ist zu warm geworden in der Ölmühle. Es ist fermentiert. Ne? Letztendlich sind das auch Fermentationsnoten. Es kann so ein bisschen Essigstich oder weinig wirken. Und das ist alles unsauber. Würde man jetzt auch auf der Zunge merken. Das ist natürlich dann auch wichtig für uns. Wenn es fehlerhaft ist, disqualifizieren wir das Öl mit 0 Punkten und gehen schnell zum nächsten Öl.
Und da seid ihr auch euch immer einig, wenn sowas, weil es sind ja alles erfahrene Verkoster.
Ja, nicht unbedingt immer, tatsächlich, meistens, aber dann ist die Mehrheit ausschlaggebend und dann wird das Öl, ja, wenn es schon dubios ist, sage ich mal, wird es schon aussortiert. Okay. Wir suchen ja auch nur die Exzellenz. Unsere Aufgabe ist ja nicht zu sagen, dieses Öl darf gehandelt werden oder nicht, sondern wir suchen ja nur die allerbesten und geben dem ja den Preis.
Ja,
ja, jetzt habe ich nur von der Nase gesprochen. Dann müssen wir das Öl natürlich in den Mund nehmen. So ein bisschen durch die Zähne ziehen, über die Zunge rollen lassen. Das ist nicht viel anders als eine Kaffee-Profi-Verkostung auch. Wir rollen das so über den Gaumen und stellen schon ziemlich viel fest. Also die Schärfe kommt, die Bitterkeit kommt auf dem Zungenbereich. Man spürt auch, müsstest du jetzt eigentlich auch probieren, ich schenke dir das mal ein. Das ist ein ganz tolles Öl.
Wir probieren sowieso gleich noch alle drei Siegeröl aus den Kategorien.
Genau. Merkst du, wenn du es jetzt mal in den Mund nimmst, diese Reinheit des Öls, das finde ich ganz toll, dass es eigentlich gar nicht fettig wirkt, butterig, sondern viel feiner. Das ist also auch von der Konsistenz her. Es ist ein schön filigranes, ein feiner Ölfilm, den man so auf der Zunge hat. Das ist nur ein Spitzenöl, kann so eine richtig schöne Konsistenz haben. Und dann ist auch natürlich spannend zu sehen,
es ist immer das Gleiche.
Ja, man
unerfahrene Verkoster.
Ein bisschen husten. Ja. Ja, ist die Schärfe, ist eine schöne Schärfe. Von aber der Frische der Oliven kommt das her. Ja. Und dann, genau wie bei Wein eigentlich auch, kann man überlegen, ist es komplex und hat es einen langen Nachhall. Und das hat dieses Öl absolut. Also das bleibt noch sehr lange von den Aromen her haften.
Ja, auch schon eine Bitternote.
Genau. Ja. Da sagen wir ja auch, das ist gut, wenn das Öl bitter ist. Das
ist für viele. Aber sie ist direkt wieder weg. Kurz war sie da, jetzt ist sie wieder weg.
Ja, dafür bleiben die Aromen dran. Ja. Ne? Die bleiben haften. Die Schärfe hält noch ein bisschen wie Chili, ein bisschen hier so im Hals.
So hinten noch.
Ja, am Rachen. Ja. Und es ist einfach, macht dir ja gute Laune. Ne? Das macht dir auch den ganzen Tag eine gute Laune. Du kannst damit ja einfach ein Brot verfeinern und hast ein tolles Essen eigentlich, ohne großen Aufwand. Ne?
Ja. So, wir haben jetzt erstmal eins probiert, wir probieren gleich noch andere Öle. Ihr probiert 500, nicht an einem Tag natürlich. Ja. Wie viele macht ihr denn pro Tag?
Ja, so maximal 70 würde ich sagen, mehr schafft man dann auch nicht. Wir versuchen das ja am Morgen vor der Mittagspause hinzubekommen, denn so Mittagessen ermüdet dann auch auf jeden Fall den Gaumen. Und es wäre gut, das vor dem Mittag zu schaffen.
Ja, Ja, und wie neutralisiert ihr zwischendurch?
Also ganz wichtig bei mir ist Wasser. Die Profis, die jetzt mit mir am Tisch sitzen, die probieren ja das ganze Jahr täglich Öle. Und die brauchen sehr wenig, brauchen eigentlich fast gar nichts. Ein bisschen Wasser mehr nehmen die nicht. Ich finde ganz schön noch Äpfel zur Neutralisierung, so ein bisschen, das wegen der Schärfe. Hilft das und bei der Bitterkeit und ein bisschen Weißbrot haben wir aufgeschnitten. Das ist auch immer ganz schön.
Ja, ja. Und so nach einer Woche Olivenöl, hast du immer noch Lust auf Olivenöl?
Direkt danach? Ja, absolut. Ja, wenn es denn tolle Öle sind. Ne? Ja. Es ist eben auch dieses unvergessen, dieser letzte Tag unserer Verkostungswoche, dieses Finale. Mhm. Und man ist vorher dann auch schon ganz schön fertig und geplättet von diesen ganzen Aromen. Dieses ist ja ein Overflow, eine Überreizung deiner Nerven, des Gaumens, der Geschmacksnerven. Und trotzdem am letzten Tag ist es nochmal so ein Highlight, diese besten Öle der Besten, die wir da rausgefunden haben, nochmal gegeneinander zu probieren. Ja. Und das ist einfach, kommst du in so einen Rausch, in den Rausch der Aromen. Und das ist unheimlich toll und unheimlich faszinierend und spannend. Und das kann einen süchtig machen im positiven Sinne. Und deswegen höre ich nicht auf mit Olivenöl, auch wenn ich dann schon 500 hinter mir habe.
Ja,
kann man sagen, ja.
Und du hast gerade schon von den Geschmacksnoten gesprochen beim Verkosten. Ihr notiert die ja auch, ihr schreibt das alles auf.
Ja.
Erkennt man sowas wie regionale Handschriften von einem Olivenöl?
Ja, genau. Also deswegen habe ich auch hier ein paar verschiedene nochmal aufgestellt. Wir haben jetzt ja hier bei den Siegern nur Italien und das sind aber verschiedene Regionen. Also ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon mal einen Sieger vielleicht probieren?
Ja, können wir gerne machen.
Schon mal anfangen.
Ja.
Zu zeigen, wie die sich unterscheiden.
Vielleicht musst du kurz erklären, ihr kategorisiert ja in intensivfruchtig, mittelfruchtig und leichtfruchtig.
Genau.
Das musst du vielleicht nochmal vorher erklären, was das bedeutet und welches Öl diese Kategorie hat.
Genau, also das haben wir uns abgeschaut von den anderen internationalen Wettbewerben, die es ja schon seit vielen Jahren gibt. Da gibt es so eine Verbindung in Vereinigung von Olivenölverkostung in Madrid, ein International Olive Oil Council, damit das alles auch offiziell seine Richtigkeit hat. Und dort wird das auch so verkostet, wie wir verkosten. Wir haben uns da sehr angeglichen und die Öle werden in diesen Kategorien mit Preisen bedacht. Das ist natürlich fair, wenn jemand am Gardasee zum Beispiel sitzt, tolles Öl macht. Das ist aber immer viel sanfter und leichter von der Fruchtigkeit als so ein Öl aus, sagen wir mal, der Gegend von Rom oder auch aus Andalusien, aus Südspanien. Das ist viel, viel kräftiger, würde ihn sozusagen erschlagen. Das wäre so, als würdest du Äpfel mit Birnen vergleichen oder ein Weißwein mit einem ein Riesling mit einem Burgunder Chardonnay oder ein Spätburgunder mit einem Barolo-Wein.
Ja.
Also das würde man natürlich auch nicht vernünftig machen können. Deswegen gibt es diese fairen Kategorien in leicht. Das sind eher die milden Öle, die mittelfruchtigen und die intensiven. Und wir fangen natürlich an mit dem leichten Öl, das ist aber ungewöhnlich genug, finde ich, aus Sizilien kommt.
Ja.
Wir kennen Sizilien eigentlich als Intensivöl.
Ja.
Es ist aber heutzutage alles gar nicht mehr so wie früher, als ich angefangen habe vor 20 Jahren. Da war das noch ein bisschen starrer alles.
Okay.
Das liegt, glaube ich, auch an diesem Klimawandel, an den Wetterbedingungen. Mhm. Das ist alles jetzt durcheinander gewirbelt und neu und spannend. Dies ist aber auch ein sehr schönes Öl.
Mhm.
Vincenzo Romano nennt er sich, der Erzeuger. Das ist, Öl hat auch den Namen Monte Etna.
Ja.
Da weiß man natürlich geografisch vorgebildet, dass es Sizilien ist.
Ja.
Vulkanischer Boden, sagt er auch. Er ist ziemlich klein für einen Sizilianer.
Das heißt?
Erzeugung. 10 Hektar hat er.
Ja.
Normalerweise sind die Sizilianer viel, viel größer.
Ja.
Die erzeugen ja mit Kalabrien im Süden da ungefähr 3/4 von dem ganzen Öl Italiens.
Okay.
Viel, viel größer. Er hat nur 10 Hektar, 3000 Bäume, macht 50.000 Liter Öl im Jahr.
Und nur diese Qualität oder stuft er da noch?
Er hat auch noch andere Öle. Ja. Also wie viel er jetzt genau von diesem, kann ich dir nicht sagen.
Ja.
Wir kennen von ihm ein anderes Öl, das schon mal vorne bei uns gelandet ist, Le Chiade.
Mhm.
Das hat noch die Bezeichnung 900, weil es 900 Meter über dem Meeresspiegel erzeugt wird. Also da die Olivenhaine liegen. Ja, aber dies musst du jetzt mal probieren. Das ist aus der autochthonen Olivensorte Nocellara dell'Etna.
Mhm.
Also ganz, hier ist richtig ganz Sizilien, Etna, Vulkanboden.
Ja,
kann man jetzt ja aus mit der Nase reinriechen.
Es riecht tatsächlich fruchtig, würde ich sagen. Auch wenn ich es jetzt schon weiß, dass es die Kategorie ist, ist leicht fruchtig, ne, fangen wir an.
Ja, genau.
Aber irgendwie.
Ja. Und ja, dann kann man überlegen, woran dich diese Aromen erinnern. Also ich habe nochmal vorhin das Öl probiert. Und es ist doch schon irgendwie tomatig.
Also ich finde hier
grüne Tomate, grüne Tomate, nicht so eine vollreife, grüne Tomate.
Und es hat auch sowas
ganz Frisches, so minzig irgendwie. Und dann hat es auch noch so ein bisschen Limettenschale.
Mhm.
Und das ist so, man lehnt sich aus dem Fenster, aber man kann schon sagen, dass es typisch Sizilien ist.
Okay.
Also es hat diese Aromen von der Insel tatsächlich so ein bisschen zitrisch, ein bisschen grüne Tomate, Zitrus, da sind wir ziemlich dicht.
Ja.
In der Blindverkostung mit Chance hätte ich das jetzt vielleicht möglicherweise herausgefunden. Hm? Am Gaumen hast du auch dieses Tomatige, natürlich, dieses Minzige, ein bisschen zitrisch, Limette.
Aber es ist viel milder als das andere.
Mild, es ist nicht so, es erschlägt dich nicht von der Bitterkeit und Schärfe her. Ja. Es ist so schön weich eigentlich, ne? Es ist so fruchtig im besten Sinne, kann man auch sagen.
Ja. Und ist das jetzt reinsortig?
Genau, das ist reinsortig. Steht irgendwo, entweder steht es auf der Flasche drauf mit Chance, sonst steht es in den Unterlagen oder im Internet. Da hat er jetzt, glaube ich,
nicht nur das Siegel.
Geschützte Herkunft. Er hat uns aber gesagt, das ist rein aus dieser Nocellara. Die gibt es nur dort eigentlich, die Olivensorte.
Ja. Und ist das ein Qualitätskriterium generell? Reinsortig oder nicht reinsortig?
Das ist eine gute Frage. Insgesamt ja. Die meisten guten Öle von uns, die wir auszeichnen, die sind reinsortig. Es gibt aber auch zum Beispiel toskanische Öle, die sind traditionell immer eine Cuvée.
Mhm. Okay.
Muss man also genau hinschauen. Eigentlich ja, es ist tatsächlich, ich glaube, das sind alles reinsortige hier heute, die ich hier mitgebracht habe.
Ja. Aber witzig, während wir sprechen, breitet sich noch so eine leichte Schärfe, kommt dann so nach.
Ja, ich greife auch eben zum Wasserglas, nutze die Gesprächspause. Ja. Wow. Ist auf jeden Fall fein. Es gibt ja sehr viel, es hat auch so einen langen Nachhall noch.
Ja.
Ne? Das ist schon nicht schlecht.
Und auch wenn du gesagt hast, die Farbe ist eigentlich kein Kriterium, man sieht einen Unterschied bei der Farbe. Das erste ist ein bisschen gelblicher. Und das hat schon einen Grünstich auf jeden Fall.
Warte mal ab, ich habe noch ein Öl, was noch ganz anders
Neon-grün.
Von der Farbe. Ja, genau, das eine ganz andere Farbe hat. Ja, das nächste.
Ja,
wenn wir das nächste nehmen, dann kämen wir in die Kategorie mittelfruchtig. Da haben wir das berühmte Mimi-Öl.
Mimi?
Mimi, das ist ein Öl, das hört irgendwie Kultcharakter. Wurde bei mir am Tisch schon erwähnt. Wir wussten ja nicht, dass es dieses Öl geben würde. Das ist ja eine Blindverkostung.
Ja.
Aber neben mir saß Matteo Bonoli, einer der profiliertesten Ölverkoster aus Bologna. Und er schwärmt von diesem Öl, was er schon von vielen Verkostungen kennt.
Ja.
Das ist typisch Apulien.
Mhm.
Mimi, muss ich mal schauen, der Hersteller nennt sich Donato Conserva. Und wir sind hier also im tiefsten Süden des italienischen Stiefels in der Nähe von Bari auch. Er hat 80 Hektar, das ist also mittlere, gute Größe, ziemlich groß. 22.000 Bäume, macht 75.000 Liter, hat immerhin 10 Mitarbeiter. Ist also eigentlich ein ganz üblich großer Betrieb für Apulien. Also wie ich schon sagte, kommt das Öl von der Menge her hauptsächlich aus dem Süden Italiens.
Okay, ja.
Und fast alle Öle aus Apulien, fast alle sind aus einer einzigen Olivensorte gepresst.
Okay.
Das sind nämlich diese Coratina.
Coratina, ja, das steht auch auf der Flasche.
Steht auffällig schon auf der Flasche drauf. Ist eigentlich auch gut, dass man das schon erfährt. Das ist so ähnlich wie wenn du eben Wein kaufen willst und weißt nicht, ist das jetzt rot oder weiß. Ja. So ein gewisses Minimum sollte das Etikett schon irgendwie darstellen.
Ja.
So, jetzt musst du auch mal wieder hier die Nase reinhalten.
So ein bisschen erdiger, ein bisschen rougher irgendwie, würde ich sagen. Aber immer noch sehr...
Ja, ach, ich denke noch an andere Dinge. Also ich erkenne hier ganz andere Noten an Aroma, zum Beispiel Frucht. Mich erinnert das hier auf jeden Fall an Banane, so an grüne Bananenschale.
Ja.
Genau, an grünen Apfel, so ein bisschen Kiwi, Fruchtfleisch. Und bei der Profiverkostung sagt man eben auch Banmandel. Das ist ja so ganz typisch grüne Mandel. Mhm. Wenn man jetzt das Öl auf die Zunge nimmt. Wirkt der Geschmack anders als das Bouquet tatsächlich. Mhm. Nämlich ein bisschen rough, wie du sagst, ein bisschen grüner. Gar nicht so sehr bananig, sondern eben mehr nach Richtung Chicorée-Artischocke. Das hatte diese bitteren Noten von Gemüse, die man vom Mittelmeer kennt. Artischocke ist typisch. Man kann auch vielleicht Rauke sagen, Mangoldblätter in der Richtung, Spinat, Feldsalat, so in die Richtung geht das. Viel Kräuter, Rosmarin, Thymian, sowas würde ich auch finden. Und das ist ein spannendes Öl, weil es hier so einen Kontrast zeigt. Ne? Also
total.
Und Gaumen sind nochmal ganz anders.
Ja, aber auch wenn man das mit dem vorhergehenden vergleicht, das ist noch...
und scharf.
Ohne Ende.
Ja. Ja. Wahnsinn, das hat diese Chili-Peperoncino-Noten am Schluss. Boah, wirklich kräftig.
Ja.
Ja, und jetzt machen wir einen ganz anderen Sprung. Mhm. Wir springen nämlich jetzt tatsächlich in die Toskana.
Ja.
Auch wieder ungewöhnlich. Also wir haben jetzt hier ein Olivenöl aus der Kategorie Intensiv. Und das, was aus der Toskana kommt, ist eigentlich auch ungewöhnlich. Mhm. Das ist für dich der Becher.
Ja, danke sehr.
Ich mit den auch. Kleine Flasche.
Ja.
Was leider ein Zeichen dafür ist, dass das Öl teuer ist.
Über die Preise sprechen wir gleich noch.
Ja, genau, gerne. Das ist, ich kann verstehen, kleine Flaschen sind ja ein Vorteil. Hält das Öl auch länger frisch drin. Mhm. Aber die Toskana ist auch so ein bisschen berüchtigt für hohe Preise. Nicht nur bei Wein, sondern eben auch bei Öl. Dazu muss man auch sagen, man kennt vielleicht die Toskana als auch Herkunft für tolles Öl, aber es ist eben sehr klein.
Ja.
Also du hast ja praktisch nur 3-4% des italienischen Gesamtaufkommens an Olivenöl kommt ja überhaupt aus der Toskana. Und deswegen sind immer oft die Leute verblüfft, wenn ich das erzähle, weil 3/4 eben tatsächlich aus dem Süden kommen. Und das Toskana steht für tolles Marketing, gutes Image, gute Qualität. Aber es sind ganz kleine Produktionsmengen tatsächlich.
Ja.
Das ist jetzt so quasi unsere Königsklasse, kann man sagen. Das beste Öl dieses Jahres in der Kategorie Intensiv.
Ja.
Ein kleiner, mir völlig unbekannter Erzeuger. Eigentlich noch nie gehört.
Gallini.
Okay. Never heard of. Toskana ist, habe ich mal auf die Karte geschaut, die Höhe von Siena. Aber wenn man so ein Lineal halten würde Richtung Küste, also die Westküste, dann kommt man da nach Bibona. Nennt sich auch Provinz Livorno, ist aber Livorno ist noch eine ganze Ecke weg. Ja. Aber Bibona ist da dieser Küstenort. Und da ist der Erzeuger Gardini, hat 30 Hektar. Auch für ein toskanisches Landgut durchaus größer.
Ja.
Hat 5000 Bäume, mehr nicht. Und macht daraus 5500 Liter. Also das ist eigentlich ein Witz, wenn man das einem Sizilianer erzählst. 160 Bäume auf den Hektar kommt, ja. Klein, aber fein. Klein, aber fein.
Aber auch
richtig. Und das ist auch ganz, finde ich, wundervoll. Typisches toskanisches Öl. Hat dieses, natürlich dieses Grüne erstmal vom Duft her, dieses frisch gemähte Gras, diese Artischockennoten. Olivenblätter. Aber dann merkst du auch diese Fruchtigkeit, dieses Bananige, dieser Mandelton, der da rauskommt. Wahnsinnig schön. Grüne Paprika hast du dann noch am Gaumen. Musst du auch nochmal auf die Zunge gehen?
Mhm.
Ja. Ist ja schon ein bisschen, als würde man eine grüne Banane so ein bisschen im Mund probieren, drüber streichen. Das ist viel Mandel, viel Radicchio, Oregano, kann alles Mögliche darin finden. Und das ist eben das Öl hier heute, was, finde ich, wahnsinnig komplex ist, weil es so alle möglichen Aspekte zeigt, was Öl haben kann. Diese ganzen verschiedenen Fruchtnoten, dieses Grasige, dieses ganze Spektrum von Gras über Salbei und Artischocke bis hin zu diesen Frucht, diese grüne Apfelschale, grüne Banane, all sowas hat dieses Öl. Das ist also toll. Ich kann dir gar nicht sagen, wie teuer es ist. Ich fürchte relativ viel. Also da liegen wir mit Sicherheit bei pro Liter 100 Euro. Das heißt, so eine kleine Flasche ist Viertel Liter. Das dürfte 25 mindestens, mindestens kosten. Und ja, hast du aber natürlich viel, viel Spaß mit.
Ja, und das Faszinierende ist ja wirklich, diese Schärfe, die ist ja echt nur im Rachen. Auf der Zunge null. Und dann kommt's. Dann breitet sich diese aus und bleibt auch noch bestehen. Ist jetzt auch noch da.
Bleibt lange, lange, lange.
Ich musste gerade schon räuspern vorhin.
Ja, ja, ja. Ja. Deswegen ab Äpfel zur Neutralisierung wäre natürlich jetzt gut gewesen. Und vielleicht, auf jeden Fall haben wir Wasser da.
Ja, wir haben ja nur, ne, vier Öle haben wir ja nur statt 500.
Genau. Ich wollte dir ja noch ein anderes Öl zum Probieren geben.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, wie du das findest. Es ist hier vom Erzeuger Paola Orsini. Mhm. Das ist jetzt der dritte Platz in der Kategorie Intensiv. Auch ein schönes Design. Und da kannst du schon mal die Farbe anschauen.
Die Farbe ist ja wirklich olivgrün, so wie man sich das vorstellt.
Ganz grasig, ganz grasgrün, dunkelgrün, kann man schon sagen. Ja. Ne?
Und das sieht cool aus.
Probier mal mit der Nase und erst mit der Nase, dann mit dem Gaumen.
Ja, hat auf jeden Fall auch wieder dieses grüne, mandelige. Hm. Hm. Hat irgendwie was Nussiges, aber dann auch die Schärfe. Jetzt kommt die Schärfe.
Ja, also es ist ja eine ganz andere, ich finde, eine ganz andere Geschmacksrichtung als die anderen Öle. Es ist eben, ich bleibe da absolut bei diesem grünen Spektrum. Also alles, was mir da zu grün einfällt, ob jetzt der frisch gemähte Rasen ist, die Feldsalatblätter, Spinatblätter, Mangold, alles Mögliche, was grün ist, hat diese ganz grüne Tomate, ganz, ganz grün, kommt von der Sorte Itrana und müsste jetzt auch aus Süditalien sein, aus der Basilicata, wenn ich das richtig erinnere. Also typisch süditalienisch, sehr, sehr grün, sehr kräftig, aber tolles Öl. Ich wollte dir es zum Probieren geben, um dieses Spektrum auch mal zu zeigen.
Ja.
Ein Öl kann so sein, ein Öl kann so sein, es kann mehr so feinfruchtig sein wie ein toskanisches Öl, also so apfelig, mandelig, mild eher, mit Pinienkernnoten auf der Zunge. Oder so ein Knaller hier aus der Itrana-Sorte, ganz, ganz grün.
Ja.
Mit allen möglichen Schattierungen. 50 Shades of Green, kann man sagen.
Ja. Und du hast gerade schon über den Preis gesprochen. Warum ist denn gutes Olivenöl seinen Preis wert und wie entsteht der? Warum ist das so viel teurer?
Naja, du musst natürlich sehen, du musst ja das Öl herstellen durch Ernte. Das ist tatsächlich eher so Handarbeit. Du kannst es eigentlich nicht richtig maschinell abernten mit einem Vollernter. Das funktioniert meistens nicht. Das heißt, du musst Leute mit so einem elektrischen Rechen in die Olivenhaine schicken. Dann müssen diese Äste abgeschüttelt werden. Die Oliven fallen dann auf die Becken, die bereit liegen, auf die Netze. Dann müssen die eingesammelt werden. Dann müssen sie gefahren werden. Du hast ja immer auch Stromkosten, Energiekosten, Benzinkosten und alles Mögliche. Die kommen in die Olivenmühle. Dort musst du die Mühle auch bezahlen, wenn du sie nicht selber hast.
Ja.
Und dann brauchst du für ein tolles Olivenöl auch eine tolle Technik. Also du brauchst Spitzenmühlen, die das ruckzuck und sehr, sehr sauber.
Und schonend wahrscheinlich.
Sehr
ohne Hitzeentwicklung.
Ohne Hitzeentwicklung kalt pressen unter 27 Grad. Du musst aber sehr, sehr penibel sein mit der Sauberkeit und ja, es muss möglichst schnell gehen. Die Oliven müssen möglichst sofort nach der Ernte verarbeitet werden. Und die besten Mühlen arbeiten eben auch noch im Vakuum sozusagen unter Ausschluss von Sauerstoff.
Mhm.
Die, wenn du jetzt nicht die eigene Mühle hast, musst du das auch noch bezahlen. Dann musst du das Packaging bezahlen, die Glasflasche, alles Mögliche, wenn du das alles addierst. Kommst du eben auf hohe Preise, dann bist du schon bei über 10 Euro nur bei dir im Olivenhain für einen halben Liter. und dann ehe es in Deutschland ist, kostet es eben schnell natürlich mal 20 Euro.
Mhm. Und wenn ich jetzt im Supermarkt bin, gibt es da überhaupt gutes Öl im Supermarkt?
Ja, es wäre natürlich fast wie ein Sechser im Lotto. Also muss man sagen, das ist sehr schwer zu finden, wenn man das nicht total gut kennt. Wie ich jetzt, würde ich jetzt sagen können, das ist wahrscheinlich ein vernünftiges Öl.
Mhm.
Aber die Kennzeichnung von Öl ist ja auch völlig schwach. Ja. Wir haben ja kaum Hinweise für den Verbraucher, was wirklich drin steckt, wo die Oliven geerntet sind.
Ja. Und du
findest ja auch keinen Jahrgang meistens auf dem Etikett, auch gar nicht einen Erzeuger. Man weiß nicht, wer steckt dahinter.
Ja.
Das ist ja auch nochmal so ein Thema des Verbraucherschutzes natürlich. Olivenöl ist da sehr gefährdet als Produkt, womit viel betrogen wird leider.
Gestreckte Olivenöle dann? Oder gepanschte?
Ja, es ist gestreckt auch. Kommt immer wieder in die Presse. Aber das Grundproblem, finde ich, ist ja die mangelnde Transparenz. Und was ist, wo kommt das wirklich her? Wo sind die Oliven? Wo standen die Olivenbäume?
Ja.
Du musst ja auch sehen, der größte Ölerzeuger ist ja Spanien in Andalusien. Die kommen eigentlich immer so auf 1 Million Tonnen Olivenöl im Jahr.
Mhm.
Danach kommt meistens, oder bisher war es immer Italien. Aber bei Wetterwechsel, Klimastress sind die schon überholt worden von Tunesien und der Türkei.
Mhm.
Und das ist ja auch aller Ehren wert. Natürlich gibt es in Tunesien wunderschöne Landschaften am Mittelmeer.
Ja.
Das ist ja nur die südliche Seite vom Mittelmeer.
Ja.
Mit tollen Olivenhainen. Aber da frage ich dich, wenn die 600.000 Tonnen Olivenöl herstellen, wo landen die?
Ja.
Und in welchem Supermarkt findest du tunesisches Olivenöl?
Ja, habe ich noch nicht gesehen.
Habe ich auch noch nicht gesehen. Dafür finde ich jede Menge italienisches.
Ja.
Kann man sich so ein bisschen überlegen, ist das vielleicht doch verzaubert worden als italienisches?
Ja.
Oder hat sich vielleicht verkleidet?
Ja. Und wo wir schon beim Supermarkt sind, denn wir haben noch ein Öl zum Verkosten, was du vielleicht noch nicht wusstest. Und zwar eins aus dem Supermarkt. Das habe ich heute Morgen gekauft.
Okay.
Dann gucken wir mal, wie das schmeckt.
Ja.
Wir sagen nicht, was für ein Öl das ist. Es ist ein Bioöl. Da drauf steht natives Olivenöl extra. Ich mach's mal auf. Das ist eine große Flasche, 750 Milliliter. Ich habe bezahlt 6,30 Euro. Aber auch das Olivenöl stand in einem gesicherten Schrank im Supermarkt.
Echt?
Ja.
Ach was.
Okay,
das ist ja.
Ich konnte es mir nicht einfach so aus dem Regal nehmen.
Das ist ja ein Ding.
Heiß begehrt. So, ich schenke mal ein.
Ich bin im Überlegen, ob du in einer Kfz-Werkstatt Motoröl zu Mehrpreisen kaufen müsstest. Gut, so, probieren wir es mal. Vielleicht ist es ja toll.
Ja.
Kann ja sein. Wir drehen es in der Hand, um es zu erwärmen. Ich halte mal meine Nase
ran. Schmuggel ich nächstes Jahr in die Verkostung rein.
Oha. Ja, du musst auch schon lachen.
Krass.
Warum lachen wir jetzt? Ja, weil es diese ranzigen Noten auf jeden Fall ganz sofort zeigt.
Ja, und flach. Also gar nichts.
Wir haben es noch nicht auf der Zunge gehabt.
Wahnsinn, das ist so ein Unterschied.
Ja, das ist, kann man auch sagen, überreif. Ne? Es ist so, riecht so ein bisschen wie eine Kanne.
Was soll man
sagen? es gibt auch andere schlimme Erscheinungen von Ranzigkeit. Die gehen Richtung Speck oder Räucherschinken.
Mhm.
Ganz schlimm. Das ist aber auch kein schöner Duft. Ne? Das ist so unsauber, kann man sagen. Es riecht schon irgendwie schmutzig leider. Hat mit dieser Fruchtigkeit von den anderen Ölen nichts zu tun. Also du hast jetzt keine Tomate drin, keine Kräuter. Das ist einfach wahrscheinlich überreife Oliven und zu heiß gepresst, kann man auch überlegen. Das spucke ich jetzt mal aus.
Jetzt nicht.
Du merkst auch schon von der Konsistenz her, wie buttrig und fettig und so ein bisschen fies das für einen Eindruck hinterlässt.
Sofort auf den Lippen auch alles.
Es verkleistert fettig. So ein bisschen den Mund.
Ja.
Ja, es ist traurig, ne? Es ist ein Bioöl.
Ja.
Entweder ist es auf sehr günstig hergestellt worden. Das heißt, dann hat man eben gewartet, bis die Oliven reif sind. Zu reif und die dann geerntet. Oder der hatte keine Ahnung, wie man gutes Olivenöl herstellt.
Ja. Hier steht auch Mischung von Olivenölen aus der Europäischen Union.
Ah, okay, gut.
Immerhin.
Ja.
Erste Güteklasse.
Erste Güteklasse.
Olivenklasse mit mechanischem Verfahren gewonnen. Ja, aber schmeckt leider nicht.
Ja, und da bin ich immer muss ich sagen, sehr kritisch bei der Etikettierung. Man muss dann schon genau schauen. Immerhin, wenn man jetzt genau geschaut hätte, hättest du schon erfahren, dass es eben noch nicht mal aus einem einzigen Land ist, sondern eine Zusammenmischung, man könnte Punschen sagen, aber es ist so gut, eine Mischung auf jeden Fall aus Olivenölen oder Oliven aus verschiedenen Ländern der Europäischen Union. Das heißt schon mal, da ist kein Olivenproduzent wie ein Winzer im Hintergrund, der dafür steht mit seinem Namen, sondern es ist ja auch ohne Namen unter einem, was weiß ich, also einem großen Industrienamen, so, keine Ahnung, so wie Coca-Cola eben abgefüllt worden. Da ist immer interessant die Frage, wer hat es abgefüllt und wer hat es wirklich hergestellt?
Ja.
Ich sage auch immer, prüfen Sie mal, wo die Olivenbäume stehen. Erfahren Sie das? Erfahren Sie, ob ein Produzent, ein Olivenbauer dahinter steht. Wo steht die Ölmühle? Alles das, was auf dem Etikett das erklären kann, die Transparenz, hier sind die Olivenbäume gewesen, das und das Erntejahr hatten wir. Genau diese Kriterien, die man eigentlich immer beim Weineinkauf auch anlegt, die lassen wir beim Olivenöl fallen oder kennen es nicht besser und wissen es nicht besser. Und ich sage aber immer, es wäre doch toll, wenn wir genau solche Kriterien hätten wie beim Wein. Also jeder setzt voraus, dass man weiß, welcher Winzer hat dieses Getränk hergestellt. Ne?
Ja.
Welcher Jahrgang ist das? Habe ich jetzt ein 10 Jahre altes Getränk im Regal, das dann vielleicht noch besser wird? Oder ein frisches? Aus welchem Erntejahrgang sprechen wir? Welche Region haben wir? Ne? Und Ende vom Lied oder sogar eben der Traum ist ja sowas wie VDP. Diese Vereinigung der Prädikatswinzer in Deutschland mit diesem Adler.
Ja.
Du siehst sofort im Weinhandel auf dem Flaschenhals, ach, das ist ein toller Wein, der ist in dieser Vereinigung drin.
Ja.
Das haben die Olivenproduzenten auch mal versucht. Sie haben aber da nicht, sind nicht irgendwie durchgedrungen mit diesem System. Es gibt immer wieder Ansätze, eine Vereinigung aufzubauen, zu sagen, ja, wir sind Mastriolari, wir sind Top-Ölerzeuger. Am Endeffekt kann man höchstens sagen, okay, der Feinschmecker hat dieses Öl ausgezeichnet. Man könnte so ein kleines Feinschmecker-F auf die Flasche kleben. Das ist natürlich auch, was wir gerne hätten und was wir auf dem Markt durchsetzen müssten. Das fehlt einfach. Ne? Also Öl ist immer ein Stochern im Nebel, ein Stochern im Dunkel.
Ja.
Und deswegen ist es wahnsinnig schwer, um nicht zu sagen unmöglich, ein gutes Öl im ganz normalen Supermarkt zu finden.
Ja, es ist ja auch krass. Ich meine, ihr habt 500 Öle geschickt bekommen. 100 sind am Ende im Olivenöl-Guide und die 500 Öle, das waren ja jetzt nicht solche Öle, wie wir gerade eben verkostet haben.
Ja,
also das Supermarktöl, das
waren
ja auch schon Hersteller, die was auf sich halten, die wahrscheinlich auch nicht so schlecht sind.
Genau, genau. Ja gut, das ist aber leider bei jeder Verkostung bei uns so, dass wir ein Viertel mindestens aussortieren müssen, wegen fehlerhaft. Und dann nur 100, je nachdem 100 bis maximal 200 Öle sind richtig gut. Wo man sagen kann, okay, die verdienen jetzt die Veröffentlichung. In diesem Jahr war es jetzt leider nur bei 100 so richtig super überzeugend.
Ja, ja. Ja, lieber Kersten, das war doch eine tolle Verkostung mit 4 sehr guten Ölen, einem leider nicht so guten aus dem Supermarkt. Jetzt bleibt nur die Frage, was wir damit machen.
Ja, wir sollten vielleicht auf die Veröffentlichung nochmal hinweisen, dass wir im Juni-Heft die Öle zeigen in einem Taschenbuch, einem Guide, die besten 100 Öle, dass ich auch viele Seiten schreiben werde über Olivenöl und wie man gutes Öl erkennt und findet im Feinschmecker-Heft dann. Und dann wird es viele gute Öle auch im Feinschmecker-Shop geben. Da freue ich mich schon im Grunde drauf, dass man die Öle dann auch ordern kann. Das sind
genau,
natürlich Highlights.
Siegeröle.
Ne? Genau.
Ja. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Und wir sind am Ende des Olivenöl-Podcasts. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Ich bin nochmal gespannt, was du sagst zu den Ölen, die du ja hier heute zum ersten Mal probiert hast.
Ja.
Da hast du schon dich toll geschlagen und tolle Sachen gefunden.
Ja.
Du bist ja kein Profi
im
Ölbereich.
Nee, noch lange nicht. Alles klar, vielen Dank.
Das war der Feinschmecker-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de und in unserem Newsletter.